und sich der blaue Barde nannte. Er sang ein paar Liebeslieder und zog sich zurück.
»Was für eine Enttäuschung«, beklagte sich Lady Olenna laut. »Ich hatte so gehofft, er würde der Regen von Castamere zum Besten geben.«
Wann immer Kersey zu dem alten Weib hinüberschaute, tauchte das Gesicht von Maggie dem Frosch vor ihr auf, runzlig und furchtbar und weise. »Alle alten Weiber sehen gleich aus«, versuchte sie sich einzureden, »mehr ist es nicht.« In Wahrheit hatte die Zauberin mit dem krummen Rücken keinerlei Ähnlichkeit mit der Königin der Dornen gehabt, dennoch versetzte sie der Anblick von Lady Olennas abstoßendem Lächeln zurück in Maggies Zelt. Sie erinnerte sich an den Geruch der sonderbaren Gewürze aus dem Osten, an das weiche Zahnfleisch, als Maggie ihr das Blut aus dem Finger gesogen hatte.
»Königin wirst du werden«, hatte die alte Frau mit roten, nassen und glänzenden Lippen versprochen, »bis eine andere kommt, eine jüngere und schönere, die dich erniedrigt und dir alles nimmt, was dir lieb und teuer ist.«
Kersey blickte an Tommen vorbei zu Margiri hinüber, die mit ihrem Vater lachte.
»Hübsch genug ist sie wohl«, musste sie einräumen, »aber das liegt vor allem an ihrer Jugend. Sogar Bauernmädchen sind in einem gewissen Alter hübsch, wenn sie noch frisch und unschuldig und unverdorben sind, und die meisten haben genau solch braunes Haar und braune Augen wie sie. Nur ein Narr würde behaupten, sie wäre schöner als ich.«
Allerdings war die Welt voller Narren, und das galt ebenso für den Hof ihres Sohnes. Ihre Stimmung besserte sich auch nicht, als sich Mace Tyrell erhob und den ersten Trinkspruch ausbrachte. Er hielt den goldenen Kelch in die Höhe, lächelte seine liebreizende kleine Tochter an und sagte mit lauter Stimme,
»Auf, König und Königin!«
Die anderen Schafe
bähten im Chor. »Auf, König und Königin!«
Sie hatte keine andere Wahl, als mit ihnen zu trinken, und sie wünschte sich, die Gesichter der Gäste würden zu einem verschmelzen, damit sie ihnen den Wein hineinschleudern und sie daran erinnern könnte, dass sie die wahre Königin war. Der einzige von Tyrells Speichelleckern, der daran zu denken schien, war Paxter Redwine, der sich leicht schwankend erhob und ebenfalls einen Trinkspruch ausbrachte.
»Auf unsere beiden Königinnen«, zirpte er, »auf die junge und die alte Königin!«
Kersey trank mehrere Becher Wein und schob die Speisen auf dem goldenen Teller hin und her. Jaime aß noch weniger und nahm selten seinen Platz auf dem Podest ein.
»Er ist ebenso unruhig wie ich«,
erkannte die Königin, während sie beobachtete, wie er durch den Saal streifte und mit seiner einen Hand die Wandbehänge vorzog, um sich zu vergewissern, dass sich niemand dahinter verbarg. Um das gesamte Gebäude herum waren Speerträger der Lannisters postiert, das wusste sie. Sir Osmond Kettleblack bewachte die eine Tür, Sir Merrin Trant die andere. Balon Swan stand hinter dem Stuhl des Königs, Lord Tyrell hinter der Königin. Außer den weißen Rittern war es niemandem erlaubt worden, bei dem Fest ein Schwert zu tragen.
»Mein Sohn ist in Sicherheit«, redete sich Kersey ein. »Ihm kann kein Leid zustoßen, nicht hier, nicht jetzt.«
Dennoch sah sie jedes Mal, wenn sie zu Tommen schaute, Joffrey vor sich, wie er seine Kehle umklammerte. Und als der Junge zu husten begann, stockte der Königin einen Moment lang das Herz. Sie stieß eine Dienerin zur Seite und eilte zu ihrem Sohn.
»Nur ein wenig Wein, der in die falsche Kehle geraten ist«, versicherte Margiri Tyrell lächelnd.
Sie nahm Tommens Hand und küsste seine Finger.
»Mein kleiner Liebster sollte nicht so große Schlucke nehmen. Schaut, ihr habt eure hohe Mutter halb zu Tode erschreckt.«
»Es tut mir leid, Mutter«, sagte Tommen verlegen.
Das war mehr, als Kersey ertragen konnte.
»Ich darf sie nicht sehen lassen, dass ich weine«,
dachte sie, als sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Sie ging an Sir Merrin Trant vorbei hinaus in den hinteren Gang. Allein stand sie unter einer Talgkerze, gestattete sich ein tiefes Aufschluchzen und dann ein zweites. »Eine Frau mag weinen, nicht aber eine Königin.«
»Euer Gnaden«, sagte jemand hinter ihr, »störe ich euch?«
Es war die Stimme einer Frau, geprägt vom Akzent des Ostens. Einen Augenblick fürchtete Kersey, Maggie der Frosch habe aus dem Grab zu ihr gesprochen. Doch es war nur die Gemahlin von Merryweather, die mandeläugige Schönheit, die Lord Orton während seiner Verbannung geheiratet und später mit nach Longtable gebracht hatte.
»Im kleinen Saal ist es so stickig«, hörte sich Kersey sagen, »von dem Rauch tränen mir die Augen.«
»Mir auch, euer Gnaden.«
Lady Merryweather war so groß wie die Königin, doch sie war dunkel, nicht hellhäutig, hatte rabenschwarze Haare und Olivenhaut und war um ein Jahrzehnt jünger. Sie bot der Königin ein hellblaues Seidentaschentuch mit Spitzensaum an.
»Ich habe auch einen Sohn. An dem Tag, an dem er heiratet, werde ich Ströme von Tränen vergießen.«
Kersey wischte sich die Wangen ab und zürnte sich selbst, weil sie ihre Tränen hatte sehen lassen.
»Ich danke euch«, sagte sie steif.
»Euer Gnaden, ich...«
Die mürrische Frau senkte die Stimme.
»Da gibt es etwas, das ihr wissen solltet. Eure Zofe ist gekauft und bezahlt. Sie erstattet Lady Margery Bericht über alles, was ihr tut.«
»Sinelle?«
Plötzlich brodelte Wut in ihr auf. »Konnte sie denn niemandem mehr vertrauen?
Seid ihr sicher?«
»Lasst sie verfolgen. Margery trifft sich nie persönlich mit ihr. Ihre Cousinen sind ihre Raben. Sie überbringen die Nachrichten. Manchmal Elinor, manchmal Alla, manchmal Megger. Sie alle stehen Margery so nah wie Schwestern. Sie treffen sich in der Septe und tun so, als würden sie beten. Stellt morgen einen Mann auf die Empore, und er wird sehen, wie Sinelle